Ja, wenn ich euch so am Eingang irgendwie gefragt hätte, was ist so das erste Gleichnis, das dir einfällt, oder was sind so die bekanntesten Gleichnisse Jesu, dann kann ich mir vorstellen, viele hätten gesagt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist so eins von dem, was mir am ersten in den Sinn kommt. Das ist wirklich, ich denke, eins der bekanntesten Gleichnisse. Ich wage trotzdem, darüber zu reden, auch wenn ihr das sicherlich schon gut kennt, weil es mir so ging, dass ich zwei Bücher über dieses Gleichnis gelesen habe und da gingen mir nochmal ganz viele Dinge auf. Ich habe gedacht, ich kenne das Gleichnis gut und so weiter, das ist schon aus Kinderstunde und Jungschau und so bekannt. Aber als ich dieses linke Buch gelesen habe, dieser Autor beschreibt, wie das Gleichnis zu verstehen ist, so aus der nahöstlichen Perspektive. Also dieser Kultur, in der Jesus lebte, die Juden und so drumherum, und wie diese ersten Zuhörer das verstanden haben. Die haben dann noch ganz andere Dinge gehört, wie wir die heute so hören. Und das andere Buch rechts, der verschwenderische Gott, der Autor Tim Keller legt das Hauptaugenmerk so auf diesen älteren Bruder. Und den habe ich bisher gar nicht so beachtet. Ich dachte immer, ja, das ist so diese Nebenrolle, die jetzt nicht so bedeutend ist. Aber da ist mir vieles aufgegangen, dass dieser ältere Bruder eine ganz besondere Bedeutung hat. Und mich begleitet und bewegt dieses Gleichnis sehr. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir das Gleichnis verstanden haben, dann haben wir so das Zentrale des Evangeliums verstanden, das Zentrale der guten Botschaft Jesu. Heute geht es jetzt vor allem um diesen älteren Bruder. Wir streifen auch den jüngeren Bruder. Das Ganze steht in Lukas 15. Und bevor wir zu dem Gleichnis kommen, will ich diese ersten Verse des Kapitels lesen, so die Einleitung in das Kapitel. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Ich finde diese ersten Verse, die sind sehr spannend. Da heißt es ja ganz am Anfang, Jesus war ständig von verrufenen Leuten umgeben. Zöllner und Sünder ist so der Begriff dafür. Die anderen, diejenigen, die so moralisch gut lebten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren davon abgestoßen. Wir müssen das so im Kopf haben, Pharisäer und Schriftgelehrte, die sind bei uns ja auch oft so ein bisschen negativ belegt und so. Jesus ist immer wieder mit denen aneinander geraten. Aber das waren schon die Menschen, die sich eigentlich an Gottes Gebote gehalten haben, die sich gut ausgekannt haben in der Bibel, die Gottes Willen tun wollten, also die gut gelebt haben, moralisch gut lebend. Die anderen Zöllner und Sünder, das waren die, die sich nicht so groß nach Gottes Gebote gerichtet haben. Im Prinzip gibt es diese zwei Gruppen heute genauso. Es gibt so diejenigen, die moralisch gut leben, ob sie jetzt Christen sind oder nicht. Man könnte auch sagen, so die gutbürgerliche Mitte, die sagt so, ich halte mich an die Gesetze, ich versuche einfach so zu leben, dass ich keinen Anstoß errege und so. Also moralisch gut lebend. Und dann gibt es die anderen, man könnte sie vielleicht so die Selbstentdecker nennen, die so ja das Leben eher ein bisschen locker sehen und so. Und beide Gruppen sind davon überzeugt, dass ihr Lebensstil der richtige ist. Die Selbstentdecker, die würden sich vielleicht auch fortschrittlich und so nennen, die sagen, diese moralisch Gutlebenden, die sind so das Problem der Welt. Das sind so die selbstgerechten Frömmler und die meinen, sie haben die Wahrheit so für sich gepachtet. Wir, die Fortschrittlichen, wir sind die Lösung. Und die anderen eben, die ja so moralisch gut leben, die sagen, die sind das Problem, die sich eben nicht so an Recht und Ordnung halten und so weiter, die sich nicht so an unsere Konventionen halten, die sollten mal sich umdrehen. Wenn wir uns jetzt fragen, so in unseren christlichen Gemeinden, wer ist da eher anzufinden? Sind es eher so die gut leben, die Moral und so weiter hochhalten? Oder sind es eher so diese Selbstentdecker, die Freigeister? Ich denke, es sind ganz bestimmt eher die moralisch gut lebenden. So die Freigeister, Selbstentdecker und so weiter, die sprechen wir meistens mit unseren christlichen Gemeinden nicht so an. Und wie war es bei Jesus? Erstaunlicherweise gerade andersrum. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten, diese Freigeister, Selbstentdecker. Sie wollten ihn alle hören. Und die anderen, die Pharisäer und so, die waren von ihm abgestoßen. Ich möchte an der Stelle schon dazu sagen, es ist gar nicht verkehrt, dass Menschen, die Moral achten und ja, gut leben wollen, dass die von uns angezogen sind und dass wir uns selber dazu zählen. Das ist gar nicht verkehrt. Wir kommen da nachher auch noch drauf, warum das so ist. Aber trotzdem spannend finde ich schon, dass es bei Jesus so war, dass diese, die eigentlich so am Rand der Gesellschaft standen, dass die von ihm angezogen waren und dass sie ihn hören wollten. Sondern heißt es in Vers 3, da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Wer ist es jetzt, diese ihnen? Das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Auf die bezieht sich das ihnen. Also natürlich haben die anderen auch zugehört, die Zöllner und Sünder, aber in erster Linie hat Jesus das Gleichnis diesen frommen Leuten erzählt. Und wenn wir jetzt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, ich werde gleich einen Teil davon lesen, wenn wir uns das jetzt so überlegen, und der Heinz hat das vorher schon ganz richtig gesagt, das ist eigentlich ein irreführender Titel, weil es ist ja nicht nur ein Sohn, den es da gibt. Und es ist die Frage, ob nicht beide verloren sind. Und in manchen Bibelübersetzungen steht das Gleichnis vom liebenden Vater. Das finde ich fast viel besser. Aber auf jeden Fall, wenn wir dieses Gleichnis uns jetzt so überlegen, da gibt es auch genau diese zwei Gruppen. Da gibt es diesen jüngeren Sohn, das ist so der Selbstentdecker, der in die Welt hinauszieht und der sein Leben leben will. Und dann gibt es den älteren Sohn, das ist der, der moralisch gut lebt. Er bleibt beim Vater, er arbeitet, hängt sich rein, er schlägt nicht irgendwie über die Stränge. Also genau diese beiden Gruppen sind da drin. Wenn jetzt Jesus aber das Gleichnis diesen Pharisäern und Zöllnern erzählt, dann ist dieser ältere Sohn eigentlich von besonderer Bedeutung. Denn er steht für diese Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten. Habe ich gerade Zöllner gesagt, Pharisäer und Zöllner? Also ich meine Pharisäer und Schriftgelehrten, diese moralisch gut lebenden. So, jetzt muss ich aber zugeben, wenn es da heißt, Jesus erzählt ihnen folgendes Gleichnis, dann kommen erstmal zwei andere Gleichnisse. Vielleicht wisst ihr das, da in Lukas 15 gibt es drei Gleichnisse, wo was verloren ist. Was sind diese anderen beiden? Hat jemand im Kopf, was ist noch verloren? Genau, Schaf und Münze. Das war, glaube ich, unterschiedlich schon da. Also, wer so kleine Kinder hat, unsere beiden sind so 3,5 und 2. Ich weiß nicht, euch geht es vielleicht auch so, das verlorene Schaf, das ist so eine Lieblingsgeschichte. Und es ist erstaunlich, da gibt es Bilderbücher, die sind richtig gut, aber so aus so 3, 4 Versen in der Bibel wird da so eine Riesengeschichte draus und so. Aber ist super. Also wenn wir uns kurz überlegen, wie war das? Da hat ein Hirte 100 Schafe und eins geht ihm verloren und er sucht wie wild nach diesem Schaf und dann, wenn er es findet, da heißt es, da lädt er alle seine Freunde ein und macht ein Riesenfest und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Und da gibt es Lammbraten und so und alles. Ganz toll. Das steht nicht dabei. Aber auf jeden Fall, er macht ein Riesenfest, das steht dabei. Und das andere mit der Münze, eine Frau hat 10 Münzen und sie hat eine verloren. Und sie sucht auch wie wild, das ganze Haus stellt sie auf den Kopf. Und dann in dem Moment, wo sie die Münze findet, da ist sie total glücklich, sagt ihre Nachbarin und sagt, kommt alle her, wir machen ein großes Fest. Und dann schlägt sie das ganze Geld auf den Kopf. Und das steht auch nicht drin. Aber auf jeden Fall, sie feiern auch ein großes Fest. So, und dann kommt unser Gleichnis. Und da ist es so, ich lese nachher das vom älteren Sohn, aber um uns das vom Jüngeren ins Gedächtnis zu rufen, da ist dieser jüngere Sohn und er geht zum Vater und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Ich will das nicht so arg ausführen, aber das ist so in diesem ersten Buch drin. Das ist bei uns auch unangebracht, wenn man sowas machen würde. Aber in dieser Kultur des Nahen Ostens ist es überhaupt gar nicht denkbar, sowas zu machen. Das ist ein absolutes No-Go. Und jeder der Zuhörer hat erwartet, dass der Vater da mal richtig einen Rauch reinlässt. Und so. Und dann erzählt aber Jesus, und der Vater gab's das Erbe. Die Leute werden sich gedenken, was ist denn das für ein Vater? Das kann man doch nicht machen, wenn der Sohn schon so ungezogen ist. Also das geht doch gar nicht. Auf jeden Fall, er hat das Erbe, er zieht in ein fernes Land, das bedeutet außerhalb Israels, zu den Heiden, auch ganz schlimm, und dort vergeudet er das Geld, er lebt in Saus und Braus unter den Heiden, schrecklich. Und dann kommt aber diese Hungersnot, und er kommt dahin, dass er bereit ist, die Schweine zu hüten. Für diese jüdischen Zuhörer war an der Stelle ganz klar, dass es in dieser Geschichte, der Verlorene. Denn Schweine, unreine Tiere, wer Schweine hütet, also der ist wirklich ganz, ganz unten angekommen. Und es ist klar, die dritte Geschichte auch, da ist wieder was verloren, dieses Mal ist es dieser jüngere Sohn. Aber es gibt einen Unterschied zu den anderen beiden Geschichten. Was ist der Unterschied? Es gibt niemand, der sucht. Der Hirte hat gesucht wie wild, die Frau hat gesucht wie wild, aber bei diesem Sohn, der da verloren ist, der sucht niemand. Hätte es jemand gegeben, der suchen hätte können? Ja, der ältere Bruder. Wäre der ältere Bruder ein guter älterer Bruder gewesen, dann wäre er zum Vater gegangen und hätte gesagt, Vater, hey, dein jüngerer Sohn, der hat das Erbe wahrscheinlich vergeigt, wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich hat er es vergeigt. Aber ich gehe los und suche ihn. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann bringe ich ihn mit zurück zu dir, dass er wieder bei dir ist, in der Gemeinschaft mit dir ist. Aber der ältere Sohn in dieser Geschichte bei Jesus, der kommt überhaupt nicht auf diese Idee. Kein Gedanke daran. Er ist genau wie die Pharisäer, die auch überhaupt keinen Gedanken daran haben, dass es ihre Aufgabe sein könnte, die jüngeren Brüder und Schwestern zu suchen. Jesus dagegen, der diese Geschichte erzählt, der ist der wahre ältere Bruder, der losgeht und diese jüngeren Brüder sucht. Und wenn sich die Pharisäer daran stören, dass er sich mit diesen verrufenen Leuten abgibt, mit diesen Zöllnern und Sündern, wenn sie sagen, oh, der ist auch noch mit denen, das geht doch gar nicht, dann sagt er ihnen durch dieses Gleichnis, stört euch doch bitte nicht daran, sondern nehmt euch vielmehr ein Beispiel an mir. Sucht nach den jüngeren Brüdern und Schwestern, die keine Beziehung zum Vater, zu Gott haben, und bringt sie zurück zum Vater, der sie gerne in die Arme schließen will. Das ist deine Aufgabe. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Geschichte, der jüngere Sohn ist also bei den Schweinen und er kommt da ja zur Besinnung und sagt sich, oh Mann, alle Arbeiter bei meinem Vater, die haben es alle viel besser als ich, und wenn sie nur so Tagelöhner sind, also ich gehe zu meinem Vater zurück. Und so macht er es dann. Der Vater, er sieht ihn von Weitem und das ist sehr wichtig, das kurz zu erwähnen, er sieht ihn von Weitem und er rennt auf ihn zu. Das war in dieser Kultur damals auch absolut unvorstellbar. Weil diesen Vater, den müssen wir uns so, ja, als so einen älteren Herrn vorstellen, ja, so ein Patriarch, hat viele Angestellte und so weiter, der, wenn er auftritt, so im langen Gewand und so weiter, da tritt er sehr majestätisch auf und so. So ein Mann rennt nicht. In dieser Kultur ist es unvorstellbar. Aber dieser alte Mann, der rennt, beim Rennen, da muss man das Gewand hochziehen, wenn man so ein langes Gewand hoch hat. Und dabei werden die Füße sichtbar. Das ist absolut peinlich in dieser Kultur, die Füße und so Beine. Wenn das sichtbar wird, das ist peinlich. Also deswegen, ein Mann über 25 im Nahen Osten rennt nicht mehr. Ja, also die meisten von uns können sich entspannt zurücklehnen, sagen, bin über 25, brauche keinen Sport mehr machen. Also, jetzt dieser alte Mann, der Patriarch, er rennt und schließt seinen Sohn in die Arme, absolut unvorstellbar. Was Jesus damit sagt, ist, das, was der Vater tut, ist peinlich. Das, was Gott tut, ist eigentlich peinlich für einen Gott. Dass er auf die Erde kommt, zu den Menschen, die nichts von ihm wissen wollen, das ist eigentlich peinlich. Das kann man sich nicht vorstellen, dass ein Gott sowas tut. Aber Gott tut das. Er kommt auf die Erde, er will Kontakt zu den Menschen, weil er jeden Menschen so sehr liebt. Das ist diese große Botschaft bei diesem jüngeren Sohn. Also der jüngere Sohn lässt sich in die Arme schließen, er bekommt einen Ring, er bekommt Schuhe, ein neues Gewand und er geht mit zu diesem Fest und feiert mit dem Vater zusammen das Fest. Es ist diese Gemeinschaft wieder da zwischen Vater und Sohn. So, und jetzt kommen wir zu diesem älteren Bruder. Ich möchte uns ab Vers 25 lesen, da geht es um den Älteren. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Hab's vorher schon gesagt, dieser ältere Bruder, er hat überhaupt keinen Blick für den jüngeren Bruder. Dass er sich da irgendwie mitfreuen könnte, dass der wieder da ist, das ist wirklich weit entfernt. Ich habe mich gefragt, wie sieht's bei uns aus im Blick auf so jüngere Brüder? Haben wir die jüngeren Brüder im Blick? Wurde erinnert an einen Kollegen von mir, er ist Pastor in Herrenberg und er war bei uns bei so einer Gemeindeversammlung und hat ein bisschen von seiner Gemeinde erzählt. Und er hat so erzählt, das Gemeindehaus dort in Herrenberg ist in der Nähe vom Bahnhof und viele, die dann so zum Gottesdienst Sonntagmorgens kommen, müssen so durch die Unterführung beim Bahnhof und das sind häufig Obdachlose. Und er hat sich so entwickelt, dass so manche da ein bisschen Kontakt zu diesen Obdachlosen bekommen haben. Und irgendwie kam es dann auch dazu, dass sie die zum Gottesdienst eingeladen haben. Und dann erinnert sich noch genau an den ersten Gottesdienst, wo einer dieser Obdachlosen da im Gottesdienst saß, so mittendrin. Und wie war das? Es war so, dass es einfach stank. Der Kerl hat gestunken, wie es halt so ist. Und die Leute drumherum, das hat man schon gemerkt, das war unangenehm. Und natürlich, er war jetzt auch nicht so ganz nüchtern, er hatte schon einiges Intus. Und dann hat er immer wieder während dem Gottesdienst was gesagt, hey, was macht denn der da vorne und was soll denn das Gerede und so. Und er kam natürlich ein bisschen schmunzelnd drüber. Aber ich habe mich gefragt, wie wäre das bei uns in Ditzingen, wenn da mittendrin in unserem Gemeindesaal so ein Obdachloser sitzen würde und eben, genau wie er es beschrieben hat, stinken würde, immer wieder was sagen würde, nicht so anständig wie ihr, der Predigt einfach zuhört, sondern immer wieder dazwischen reinquatschen würde. Ich hätte wahrscheinlich meine Schwierigkeiten mit der Predigt. Und ich dachte mir so, das wird mir schon gar nicht so leicht fallen. Und wahrscheinlich uns als Gemeinde würde das nicht so leicht fallen, diese Leute mit aufzunehmen. Genauso ging es dir in deinen Herrenberg auch. Aber das Schöne ist, dass mittlerweile die Obdachlosen da ganz normal mit dazugehören zu dieser Gemeinde. Ich habe mich gefragt, wie ist es mit den Flüchtlingen? Überhaupt natürlich das große Thema gerade. Und vielleicht sagen wir, ja klar, wenn da Christen kommen aus Syrien oder Nigeria oder so, die wollen wir aufnehmen. Aber ich habe mich gefragt, wie ist es mit dem Muslim aus Bosnien? Wo wir sagen würden, naja, also eigentlich hat er es nicht wirklich nötig. Und mir geht es jetzt gar nicht so um das Politische. Ich denke auch, wir müssen gucken, wahrscheinlich ist es nicht möglich, dass wir alle Welt hier aufnehmen. Und da macht schon Sinn, sich da auch irgendwelche Regeln zu überlegen, wer darf zu uns kommen und wer nicht. Aber trotzdem, wenn die Leute da sind, wir haben in Ditzingen eine Familie aus Bosnien kennengelernt. Jetzt, wenn die Leute da sind, dann ist ja erstmal nicht die Frage, haben sie die Berechtigung oder nicht, sondern einfach die Frage, haben wir einen Blick dafür, dass sie den Vater kennenlernen sollten, dass sie Gott kennenlernen sollen, egal ob es jetzt berechtigt ist, dass sie hier einen Asylantrag stellen oder nicht. Oder ich habe mich an einen anderen Kollegen erinnert, der uns mal so diese provokante Frage gestellt hat, wie wird es uns gehen in der Gemeinde, wenn so ein homosexuelles Pärchen reinkommen würde, so Hand in Hand oder Arm in Arm, sich so in unsere Reihen setzen würde, auch gar kein Geheimnis draus machen würde, Küsschen hier, Küsschen da und so. Wie wird es uns da gehen? Wir haben gedacht, oh, da hätte ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Und also, damit wir es richtig verstehen, ich meine auch, die Bibel sagt das ganz klar, dass Homosexualität nicht das ist, wie Gott sich das ausgedacht hat. Aber trotzdem, auch da ist doch die Frage, haben wir einen Blick für diese jüngeren Brüder, für diese jüngeren Brüder und Schwestern, dass sie die Beziehung zum Vater brauchen und dass wir sie irgendwie zum Vater einladen wollen. Und ich möchte dich und mich, ich nehme mich da ganz klar mit rein, ich möchte dich und mich dazu ermutigen, dass wir als ältere Brüder uns ein Beispiel an Jesus nehmen und nicht an den Schriftgelehrten und Pharisäern. Lasst uns ein Herz haben für diese jüngere Brüder und Schwestern, die vielleicht so ganz anders leben als wir, die vielleicht so ganz anders sind, als es unseren Überzeugungen entspricht, aber die genauso diese Beziehung zum Vater brauchen. Ich finde es richtig klasse, dass ihr diesen Alpha-Kurs hier macht, diese Tafelrunde. Übrigens auch ein toller Titel dafür. Und sinieren, debattieren, toll, also muss man erstmal draufkommen. Finde ich richtig, richtig gut aufgemacht. Und ich wünsche euch sehr, dass da viele dazukommen und dass ihr wirklich Leute dazu einladet und wirklich durch die ganze Bandbreite von den moralisch Gutlebenden zu den Freigeistern und so weiter. Und dass er sie einfach alle zusammen zu Jesus einladet. Ich wünsche euch Gottes Segen und viel Mut, da noch mal kräftig einzuladen in der Zeit bis dahin. Ich habe vorher gesagt, oder so die Frage gestellt, welche Gruppe findet sich eher in unseren Gemeinden? Diese Freigeister oder die moralisch Gutlebenden? Die moralisch Gutlebenden sind eher bei uns und ich glaube, die meisten von uns würden sich auch dazu zählen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Denn Jesus sagt ja auch nicht, dass dieses Freigeisterleben das ist, was gut ist. Nein, Jesus hat selber ja sehr klare Vorstellungen und gibt es ganz deutlich weiter, wie ein Leben nach Gottes Willen aussieht. Und von daher, es ist ja gut, wenn wir so ein Leben leben, wie Gott sich das vorstellt, nach seinen Geboten leben, das ist durchaus gut. Nur, es gibt da eben auch Gefahren. Und in diesem Gleichnis sehen wir auf jeden Fall zwei Gefahren. Die eine haben wir jetzt gesehen, es ist die, dass wir den Blick für diese jüngeren Brüder und Schwestern verlieren. Jetzt gibt es noch eine andere Gefahr, und da wollen wir beim zweiten Teil der Predigt noch drauf kommen. Nämlich dieser ältere Bruder, wenn wir ihn hier sehen, er wird zornig und will nicht hineingehen. Und was passiert jetzt? Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Die ersten Zuhörer, die haben an der Stelle sich auch wieder gedacht, oh Mann, was ist denn das für ein Vater? Weil das, was der ältere Sohn hier tut, das ist genauso ein No-Go wie das, was der jüngere Sohn getan hat. Beim Jüngeren war es, dass er dieses Erbe verlangte. Das war unvorstellbar, das konnte man nicht machen. Der ältere Sohn besitzt die Frechheit, nicht zum Fest reinzugehen. Das ist in dieser Kultur nicht vorstellbar. Wenn es da ein Familienfest gibt, wo alle möglichen dabei sind, viele Gäste und so, dass da ein Sohn sagt, nee, ich komme nicht dazu, das geht gar nicht. Das bringt Schande über die Familie. Jetzt kommt der Vater sogar noch raus und redet ihm gut zu. Da werden sich die Leute gesagt haben, hey, das ist doch unter der Würde des Vaters, dass er jetzt auch noch rauskommt zu diesem Sohn, der die Frechheit hat, nicht reinzukommen und ihm gut zuzureden. Aber der Vater macht es. Er wirbt auch um diesen älteren Sohn, weil er möchte, dass auch der ältere Sohn beim Fest dabei ist. Diese Geschichte, sie geht ja noch weiter, ich lese es gleich noch vor. Aber wir merken da, da ist so eine Dramatik drin. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, wenn sie es kapiert haben, und ich nehme an, sie haben es kapiert, ich glaube, denen blieb förmlich die Luft weg. Denn dieser jüngere Sohn, der da in die Welt hinauszog und in Saus und Braus gelebt hat, völlig unmoralisch und so weiter, der ist beim Fest mit dabei. Der ältere Sohn aber, der steht draußen und ist nicht beim Fest dabei, hat keine Gemeinschaft mit dem Vater. Die Geschichte des Gleichnisses geht weiter. Und wir können uns dabei fragen, was ist denn der Grund eigentlich, warum er nicht reingeht, dieser ältere Sohn? Er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Warum geht der ältere Sohn nicht rein? Nochmal zu diesen Versen gehen. Er sagt, Vater, ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Ich war immer hier bei dir, habe mitgearbeitet, war gehorsam und so weiter. Ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Das Verrückte ist, beim älteren Sohn sind es nicht die Sünden, die ihn von Gott trennen, sondern seine guten Taten. Dass er so gehorsam war, sich so eingebracht hat und alles. Diese guten Taten, das ist ja gar nicht schlecht. Aber sein Problem ist, dass seine unausgesprochene Forderung lautet, Vater, ich bin dir nie ungehorsam gewesen, ich habe mich an deine Gebote und so gehalten, ich habe mich bei dir eingebracht, aber jetzt musst du in meinem Leben so handeln, wie ich es will. Du musst mir den Ziegenbock geben und das gemästete Kalb und es eben so machen, wie ich es will. Weder dieser ältere Sohn noch der jüngere Sohn liebten den Vater um seines Selbstwegens. Beide wollten sie was von ihm. Und ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Kennst du das auch? So ein heimlicher Deal mit Gott, vielleicht so eine unausgesprochene Forderung, dass du zu Gott sagst, hey Gott, ich bringe mich in deine Arbeit ein, ich knie mich rein und ich halte mich an deine Gebote, ich mache so, wie du willst und du schaust bitte, dass mein Leben läuft. Das würden wir nicht so wörtlich sagen, aber ich kenne das schon so, dieses Denken, oder? Ich bringe mich ein bei Gott, ich mache es, wie er will und Gott, du schaust bitte danach, dass mein Leben läuft und dass mir es gut geht, dass einfach die Dinge flutschen. Und es geht auch ganz gut, solange das Leben läuft. Aber wenn es mal nicht mehr läuft, wenn Gott sich anders verhält, als ich mir das vorstelle, wenn irgendwie eine Krise kommt und ich Gott nicht mehr verstehe, dann habe ich ein Problem mit diesem Denken. Und an dieser Stelle, da wirst du nicht dann auf die Probe gestellt, ob du trotzdem an Gott dranbleibst und sagst, ja Gott, ich bleibe an dir auch, wenn es jetzt nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich bleibe an dir, weil es geht mir um die Beziehung zu dir, es geht mir um dich selber. Oder ob du den Glauben an den Nagel hängst. Es gibt so manchen, der hat an dieser Stelle den Glauben über Bord geworfen, hat den Glauben an den Nagel gehängt. Und manchmal kommt sogar vor, dass solche älteren Brüder dann zu jüngeren werden, dass sie auf einmal alles über Bord werfen und leben wie Jüngere, in Saus und Braus und nicht mehr fragen nach Geboten und dies und das. Und alle drumherum sind völlig erstaunt und sagen sich, ja, was ist denn mit dem los? Der war doch irgendwie immer voll dabei. Und jetzt, wie kommt es, dass er auf einmal so anders ist? Andere enttäuschte ältere Brüder halten nach außen hin den Glauben hoch und halten am moralischen Leben fest. Und vor allem im Blick auf andere halten sie daran fest, dass die doch bitte moralisch leben. Aber innerlich haben sie vielleicht den Glauben längst an den Nagel gehängt. Die gute Botschaft ist die, Gott lädt beide zu seinem Fest ein. Den jüngeren Sohn, der vielleicht mal ein Älterer war, und den älteren Sohn. Auf beide geht er zu und freut sich über nichts mehr als die Gemeinschaft mit jedem von diesen beiden. Und wenn es dir so geht, dass du vielleicht in so einer Zeit der Prüfung bist, wo das Leben vielleicht nicht mehr so läuft, dann ist es schon so, dass du es viel schwerer hast als jemand anderes, wo es vielleicht gerade so läuft. Aber ich will dich sehr ermutigen, bleib dran. Halt fest an diesem Glauben an Jesus und lern vielleicht genau das in dieser Situation, dass es nicht darum geht, Gott deshalb zu lieben, weil er einem immer das gibt, was man will, sondern ihn einfach um seiner selbst zu lieben. Weil er der Vater ist, der eine riesige Liebe zu uns hat. Und auch wenn Dinge geschehen, die wir nicht so verstehen können, wir trotzdem wissen dürfen, er macht es nicht, um uns da ins Rein zu drücken, weil er uns nicht mehr liebt oder weil er irgendwie böse mit uns ist oder so. Nein, sondern er hat trotzdem Gutes mit uns vor. Das ist so diese zweite Gefahr, die ich so erwähnt habe, bei den älteren Brüdern, dass man in das reinkommen kann, dass man sagt, ich bringe mich ein, ich lebe nach Gottes Geboten und das ist alles gut, aber dass man sich bei Gott so was erarbeiten will und sich so dieses Recht erarbeiten will, dass er nach dem guten Leben schaut. Aber so läuft es nicht bei Gott. Und von daher, um es zusammenzufassen, es gibt zwei Gefahren, wenn man als älterer Bruder lebt, wenn man eigentlich dieses Leben lebt, wie Gott es haben möchte. Die eine Gefahr, sich bei Gott Rechte zu erarbeiten. Und ich will dir sagen, bring dich bei Gott ein. Leb nach seinem Willen. Einfach weil es dir wichtig ist und wegen der Freundschaft zu ihm. Aber nicht, um ein gutes Leben zu sichern, sondern aus dieser Freundschaft zu ihm. Und die andere Gefahr ist das, was wir zuerst behandelt haben, dass man als älterer Bruder den Blick, das Herz für den jüngeren Bruder verliert. Wie wäre es, wenn wir als christliche Gemeinden, wenn wir als Christen nach den Geboten Gottes leben, uns einbringen in seine Arbeit und gleichzeitig ein weites Herz haben für alle, die nicht so leben, für alle, die so ein ganz anderes Leben leben. Aber dass wir so ein weites Herz haben für sie, sodass sie von uns angezogen sind. Von Jesus heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Das ist mein Wunsch für mich, für uns als Christen, dass wir genau das ausstrahlen. Es ist, also für mich, seit ich mich damit beschäftigt habe, eine ständige Herausforderung, dass ich mich frage, wie kann man es machen? Und ich würde gerne das noch ein bisschen mehr wissen, wie hat Jesus das gemacht, dass es so war? Aber ja, lasst uns als Anliegen nehmen und Jesus fragen, Jesus, wie geht's, dass es so ist? Und dann, ja, lasst uns anziehend werden für solche jüngere Brüder und Schwestern. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, guter und großer Gott, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Und in diesem Gleichnis merken wir etwas von deiner riesigen Liebe zu uns als ja, deinen Geschöpfen, zu den Menschen, die du gemacht hast. Und dass du zu uns gekommen bist auf die Welt, dass das ist eigentlich peinlich, das ist unvorstellbar, dass ein Gott sowas tut. Aber du tust es aus Liebe zu mir. Danke dafür. Und ich bete darum, dass wir dir nachfolgen, weil es uns um die Freundschaft mit dir geht. Bewahr uns davor, dass wir uns Rechte bei dir erarbeiten wollen, dass wir uns ein gutes Leben bei dir erarbeiten wollen. Und ich bete darum, dass du uns ein Herz gibst für die jüngeren Brüder und Schwestern. Es ist unser Wunsch, dass diese Menschen, die vielleicht so ganz anders leben als wir, deine Liebe durch uns sehen können und in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Bitte schenkest du. Und ich bete hier ganz besonders für die Christen hier in Ludwigsburg, die jetzt diesen Alpha-Kurs, die Tafelrunde veranstalten. Ich bitte dich um jeden, der jetzt vielleicht jemanden im Sinn hat, den er noch einladen möchte. Bitte gib du den Mut dazu und hilf du so, ja, sich selbst diesen Schubser zu geben. Und dann gib du irgendwie offene Türen und schenk du, dass die Leute, die eingeladen werden, schon von dir vorbereitet sind. Oder andersrum, dass die von dir vorbereitet sind, in den Blick kommen, der Einzelnen. Und dass genau die eingeladen werden, die eben schon vorbereitet sind. Und wir beten, dass du Großes tust und dass viele Menschen zum Glauben an dich, Jesus, kommen. Und in diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Amen.